Es ist der 27. Oktober 312 nach Christus, kurz vor Rom im Norden an der sogenannten Milvischen Brücke über den Tiber. Kaiser Galerius ist im letzten Jahr gestorben. Er hat 4 Nachfolger bestimmt, die sich die Macht jetzt im Reich teilen sollen. Keine gute Idee, sowas kann nie wirklich gut gehen. Jetzt stehen sich die beiden Hauptgegner, Konstantin und Maxentius, gegenüber. Beide stammen aus kaiserlichem Geschlecht. Maxentius will Konstantin in einen Hinterhalt locken und seine Truppen einkesseln. Aber vor einiger Zeit hat Konstantin eine Vision gehabt. Auf einem Marsch mit seinen Truppen hat er zur Mittagszeit über der Sonne ein Zeichen gesehen. Einige werden die Geschichte vielleicht kennen. Er hat ein Kreuz gesehen. Ein Kreuz mit einer Inschrift darauf, da steht auf Griechisch en tuto nika, auf Deutsch in diesem Zeichen sollst du siegen. Siege durch dieses Zeichen. Er hat viel gegrübelt. Er weiß nicht genau, was dieses Zeichen zu bedeuten hatte. Und jetzt in der Nacht vor dieser Entscheidungsschlacht, die die Geschichte verändert hat, erscheint ihm im Traum Jesus Christus. Und er erklärt ihm, dass er das Zeichen, das er gesehen hat, in der Schlacht am nächsten Tag als Schutz- und Siegeszeichen verwenden soll. Am nächsten Morgen lässt Konstantin folgendes Zeichen auf das Schild seiner Soldaten malen. Vielleicht habt ihr dieses Zeichen schon einmal irgendwo gesehen. Das sogenannte Staurogramm, Stauros ist das Kreuz auf Griechisch, aber es stellt auch Buchstaben dar. Auf der einen Seite das Kreuz drin und dann das P. Allerdings auf Griechisch ist dieses Zeichen vom P ein R. Bisschen verwirrend. Also steckt ein R drin, ein Kreuz, aber das Kreuz, wenn man es ein bisschen dreht, so als X, das ist auch das griechische CH, also CH und R für Christos, für Christus. Es ist ein Symbol einerseits eben für Christus, aber eben auch fürs Kreuz, für den gekreuzigten Jesus. Das hat Konstantin dort vor dieser Schlacht auf die Schilde seiner Soldaten malen lassen. Ein Symbol für den gekreuzigten Christus. Und obwohl das Heer des Maxentius, des Gegners, zahlenmäßig überlegen ist, bricht unter seinen Soldaten dann bei der Schlacht Panik aus. Und Konstantin erringt einen glänzenden Sieg, einen Sieg auf ganzer Linie. Der Maxentius ertrinkt sogar auf seiner Flucht im Tiber. So schildert es nicht irgendjemand, sondern der Bischof Eusebius von Caesarea, der berühmte Kirchengeschichtswerke geschrieben hat. Er hat eben auch eine Lebensbeschreibung des Konstantin geschrieben, die angeblich auch auf Aussagen des Konstantin selber zurückgeht. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Nicht nur, weil sie die Geschichte verändert hat, die Weltgeschichte. Weil dieses Ereignis gewaltige Auswirkungen hatte, bis auf uns, bis heute. Bis zu jener Zeit waren Christen im Römischen Reich immer wieder angefeindet und verfolgt worden. Und diese Situation, diese Bedrängnis der Christen spiegelt sich in allen Schriften des Neuen Testaments, in den meisten Schriften der Bibel. Aber jetzt auf einmal wendet sich der römische Kaiser dem Christentum zu. Nach diesem Erlebnis fördert er die Kirche und 70 Jahre später wird das Christentum sogar zur römischen Staatsreligion. Und dann sind die Christen in der Machtposition. Muss man Christ sein, um ein hoher Beamter zu werden? Und werden die Andersgläubigen auch teilweise unterdrückt? Die Historiker sprechen hier von der sogenannten konstantinischen Wende, Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das, was damals vor 1700 Jahren vonstatten ging. Und es hat gewaltige Konsequenzen gehabt bis heute. Aber was hat der Konstantin da eigentlich getan? Was ist da eigentlich passiert? War diese Vision, die er da gehabt hat, tatsächlich von Jesus? Von Gott? Hat ihm Jesus tatsächlich den Sieg dort verliehen? Einen Sieg im Zeichen des Kreuzes? Davor war das Kreuz bei Juden und bei Römern ein Zeichen der Schande. Das war sowas wie eine Galgenschlinge. Das Symbol für die Todesstrafe, für den Abschaum, für die wirklich schlimmen Schwerverbrecher. Das war der Galgen, an dem Jesus gehangen war. Dieses raue, blutdurchtränkte Holz. Der Marterpfahl, an dem Jesus, der Sohn Gottes, schrecklich verendet war. Und jetzt, durch diese Geschichte da vor Rom, war das Kreuz auf einmal zu einem Schutz- und einem Siegeszeichen geworden, einem Triumphzeichen, zu einem Herrscher- und Herrschaftssymbol. Es war auf einmal kein Schandmal mehr, sondern ein Schmucksymbol, ein Schmuckstück. Jetzt könnte man meinen, das war doch gut, oder? Das war doch ein Durchbruch für die Christenheit. Endlich Anerkennung, endlich Bestätigung, endlich Akzeptanz, staatliche Unterstützung, Freikirchenanerkennung, um es ein bisschen provokant ist auch zu sagen, Möglichkeiten zur Einflussnahme wie nie zuvor. Keine heimlichen Versammlungen mehr, keine Bezeichnung als Sekte, keine Katakomben mehr, keine Diskriminierung, keine gesellschaftliche Ausgrenzung. Die Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern und zu gestalten. Transformation ist auch ein modisches Wort geworden. Reich Gottes bauen. Dazu sind wir doch berufen. Ende gut, alles gut. Ziel erreicht mit dieser konstantinischen Wende. Ich hoffe, ich habe da einige Fragen jetzt in euch hervorgerufen durch das, was ich gesagt habe. Es lohnt sich, intensiv über diese Fragen nachzudenken, was damals wirklich passiert ist, da wo das Christentum in eine Herrschaftsposition gelangt ist. Aber ich will nicht selber jetzt die Antwort darauf geben, auf diese Fragen, sondern mit euch einen Brief ein bisschen im Überblick aus dem Neuen Testament anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so ohne weiteres sagen könntet, es wäre super, aber ich muss gestehen, das kann ich auch nicht immer so gleich aus der Tasche zaubern. Worum es in diesem einen Brief so grundsätzlich geht, wäre toll, wenn wir alle Schriften so gut kennen würden aus dem Neuen Testament, dass wir sagen könnten, ja, in dem Brief geht es darum und darum, das sind so die Hauptthemen. Aber in dem Brief, den ich euch vorstellen möchte, geht es auch um das Kreuz, um das Zeichen des Kreuzes. Es geht um Nachfolge. Nachfolge des Gekreuzigten, aber auch jetzt Nachfolge im Zeichen des Kreuzes, das auch uns als Christen prägt. Und es geht auch um Sieg im Zeichen des Kreuzes. Aber die Frage ist, um welche Art von Sieg geht es da? Ich spreche vom ersten Petrusbrief. Nach eigener Aussage stammt er vom Apostel Petrus selber, obwohl auch das bestritten wird von Theologen. Aber es steht in Kapitel 1, Vers 1, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen, in der Diaspora sind, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien und so weiter. Lauter Provinzen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Da sind die Christen so verstreut in den verschiedenen Ortschaften, schon damals eine Minderheit. Und sie sind Fremdlinge. Pilger auf dieser Welt. Das ist nicht ihre eigentliche Heimat. Und dann in Kapitel 5 sagt er auch, und das ist wieder ein Hinweis auf die Augenzeugenschaft des Autors, eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Er ist ein Zeuge der Leiden Christi, ein Augenzeuge, Petrus, der Apostel. Und dann gibt es auch einige weitere Abschnitte in diesem Brief, die darauf hinweisen, da geht es tatsächlich um jemanden, der dabei war, der es zunächst vielleicht gar nicht begriffen hat, worum es Jesus ging, wenn er von Tod und Auferstehung und der Notwendigkeit des Leidens gesprochen hat, der das mühsam auch lernen musste, dass es darum geht, beim Messias, aber dann auch bei den Messias-Nachfolgern, um dieses Leben im Zeichen des Kreuzes. Eben, da gibt es noch weitere Hinweise, dass es sich um den Petrus handelt. Ich werde den Vers nochmal vorlesen, wo die Bergpredigt aufgegriffen wird, zum Beispiel im ersten Petrusbrief. Da heißt es in Vers 14 im Kapitel 4, wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Genau das hat Jesus da gesagt in der Bergpredigt. Selig seid ihr, wenn sie euch verleumden und verfolgen um meines Namens willen. Das greift der Petrus hier auf, diese Worte, die er gehört hat von Jesus. Und es gibt mehrere solche Passagen. Und dann gibt es eine großartige Stelle im zweiten Kapitel, wo in einer klaren Weise wie sonst nirgends im Neuen Testament dieses berühmte Lied vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 zitiert wird. Das ist übrigens etwas, was man sehr gut Menschen vorlesen kann, um zu zeigen, wie sehr die beiden Testamente, das Alte Testament und das Neue, zusammenhängen und wie sehr das Alte bereits hinweist auf den Messias, auf den leidenden Christus. Es geht kaum deutlicher. Da spricht Petrus die Sklaven an und in diesem Zusammenhang sagt er dann Folgendes. Ab Vers 20, Kapitel 2. Ist es vielleicht etwas Besonderes, wenn ihr wegen einer Verfehlung Schläge erduldet? Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Müssen wir uns auch mal sagen lassen, das ist eine Gnade, um der Gerechtigkeit willen Leid zu erdulden. Dazu seid ihr berufen worden, sogar unsere Berufung. Denn, weil Jesus eben unser Vorbild ist und wir in seiner Nachfolge stehen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ein ausdrückliches Zitat von Jesaja 53. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Das schreibt der Petrus schon sehr früh. Obwohl manche behaupten, dass es eine Erfindung des Paulus, diese Kreuzestheologie und eine spätere Sache, das hätten die ersten Christen gar nicht so gesehen und geglaubt. Die hätten erst lange gebraucht, um sich das auszudenken. Aber diese Kreuzestheologie hat bereits hier der Petrus. Er weiß, dass Jesus der ist, der am Kreuz als Messias gestorben ist, um unsere Sünden dort zu beseitigen und dass unser Leben jetzt als Nachfolger auch in der Nachfolge dieses Gekreuzigten steht und im Zeichen des Kreuzes. Und dann gibt es noch ein spezielles Merkmal im ersten Petrusbrief. Ja, das ist ganz interessant, wenn man auch solche Wortstudien oder sowas mal untersucht. Die meisten von euch werden auch Konkordanzen haben. Wenn man dann schaut, wie oft kommen bestimmte Ausdrücke wo vor und wie viel spricht ein bestimmter Brief zum Beispiel über ein bestimmtes Thema. Das Wort für Leiden, das griechische Wort, kommt im Neuen Testament 42 Mal vor. 12 Mal, mit Abstand am meisten, kommt es in einem Buch im ersten Petrusbrief vor. Und weitere 4 Mal kommt das Hauptwort, das Leiden, in diesem Brief vor. 16 Mal ist ausdrücklich vom Leiden der Christen und vom Leiden Christi die Rede. Es ist also ein Brief über das Leiden, aber dann nicht nur als Tatsache, als etwas, was uns erwartet als Nachfolger, sondern dann auch ganz besonders über unseren Umgang mit dem Leid als Christen. Unser Verhalten gegenüber einer Gesellschaft, die uns vielleicht feindlich gesonnen ist, die uns ablehnt. Persönlich glaube ich, bin ich überzeugt und auch viele, mit denen ich spreche, dass wir auf eine Zeit zugehen, auch in Europa, wo wir diese Feindseligkeit gegen uns Christen noch viel mehr spüren und erleben werden als bisher. Beispiele gibt es genug dafür. Geht zum Beispiel mal auf die Seite des Observatory von der Gudrun Kugler, das sie gegründet hat, Observatory, Beobachtungsstelle on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe. Ein bisschen Zungenbrecher, aber Observatory eingeben oder Christenverfolgung in Europa, dann kommt man drauf. Das sind hunderte Beispiele, was in Europa passiert, jetzt. Nicht nur in den Flüchtlingsheimen, was dort Christen erleben. Ich möchte 2 Beispiele da herausgreifen. Das Beispiel einer Hebamme aus Schweden und eines Doktoratsstudenten in England. In Schweden gibt es eine Dame, die heißt Elinor Grimark. Die ist ausgebildete Krankenschwester und Hebamme. Und die hatte dann ein Praktikum gemacht, so gegen Ende ihres Studiums, an einer Klinik dort in Schweden. Sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht, sollte dann fix angestellt werden, die Arbeit verlängert. Und sie hat gesagt, ja, würde ich gerne, aber ich möchte nicht, ich kann aus Gewissensgründen, weil ich Christin bin, nicht an Abtreibungen teilnehmen. Sie wurde dann entlassen von dem Krankenhaus und sie hat das beeinsprucht. Da gibt es so einen Ombudsmann in Schweden für Diskriminierung an der Arbeitsstelle. Interessanterweise hat dann diese Ombudsstelle entschieden, dass sie nicht diskriminiert worden ist, aus Gewissensgründen, weil sie im Grunde gegen die, auf Englisch, Availability of Abortion Care sich gewendet hat. Also sie hat verhindert, dass diese Abtreibungspflege geleistet worden ist. Diese Abtreibungsdienstleistung hat sie damit verhindert und den Schutz der Gesundheit von Patienten hat sie verunmöglicht. Also sie hat diese Gesundheitsdienstleistung verweigert und diesen Gesundheitsschutz verwehrt denen, die berechtigterweise den Anspruch darauf haben, sprich den Anspruch auf Abtreibung. Ich glaube, die jüngste Entwicklung ist, dass sie vor kurzem beim obersten Gericht in Schweden abgeblitzt ist und zu einer Geldstrafe von 160.000 Euro verurteilt worden ist, weil sie die sämtlichen Prozesskosten tragen muss. Und das Ganze geht jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es gibt noch einen zweiten vergleichbaren Fall in Schweden. Und solche Dinge passieren immer wieder. Der zweite Fall, der Fall eines Doktoratsstudenten in Sheffield, an der University of Sheffield in England, offenbar mit afrikanischem Hintergrund, Felix Ngole. Der hat studiert Sozialwissenschaften, Doktorand dort in University of Sheffield. Und er hat an einer privaten Facebook-Unterhaltung, an einem Chat dort teilgenommen und hat dort seine Ansicht über Homosexualität auch gepostet. Die anderen haben auch alle ganz offen ihre Ansichten und Meinungen gepostet. Und er halt seine als Christ und hat da einen Text aus dem Alten Testament auch hineingestellt, aus dem Buch Leviticus, glaube ich. Nach einiger Zeit, nach 2 Monaten, wurde auf einmal dann zitiert vor einer Komitee der Universität, das Fitness to Practice Committee, also wenn man geeignet ist, dann auch wirklich im Sozialbereich zu arbeiten. Und die haben ihn dann ausgeschlossen von der Universität, weil er, ja, he may have caused offense to some individuals. Er kann eben Anstoß oder verletzende Dinge geäußert haben gegenüber bestimmten Personengruppen. Und er hat eine Grenze überschritten, die nicht angemessen ist für jemanden, der im sozialen Bereich arbeiten soll. Mit dieser Begründung wurde er als Student von der Universität ausgeschlossen. Obwohl er etwas dort gepostet hat, privat, nicht im Namen der Uni, nicht als Student oder im Studium, was Christen durch die Geschichte immer geglaubt haben. Wie geht's euch, wenn ihr solche Dinge hört? Und ich könnte jetzt eine Unzahl von Beispielen in Europa zitieren. Seid ihr zornig? Seid ihr empört? Regt ihr euch auf? Das ist absolut meine natürliche Reaktion auf solche Dinge. Ich ärgere mich furchtbar, ich reg mich auf. Ich finde das schlimm und ungerecht. Die anderen dürfen doch auch ihre Meinung sagen. Das ist ein Grundrecht, dass man, ja, das ist ein Menschenrecht, Gewissensfreiheit, dass man auch diesen Gewissensvorbehalt äußern darf und nicht gezwungen werden darf, gegen sein Gewissen mitzumachen. Wir dürfen ja auch in Zivildienst gehen. Aber hören wir auf eine zentrale Stelle im 1. Petrusbrief zu dem Thema. Kapitel 4, 12 bis 14. Ich habe schon aus dem Text zitiert, aber jetzt noch einmal. Und da sagt der Petrus uns Folgendes. Als jemand, der auch durch diese harte Schule der Nachfolge im Zeichen des Kreuzes gegangen ist. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen. Als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, schon wieder. Ständig kommt das im Neuen Testament. Freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Unglaublich. Freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. So werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Petrus sagt also, wundert euch nicht, empört euch nicht. Es gibt einen Buchtitel, empört euch. Wer sagt, empört euch nicht? Seid nicht erstaunt, als ob euch etwas völlig Unerwartetes und Ungewöhnliches treffen würde. Und wenn man dann den griechischen Text anschaut, da steckt das Wort fremd drin, da diese Aufforderung, wundert euch nicht. Lasst euch nicht befremden oder fremdelt nicht damit. Fremdelt nicht damit, wenn euch diese Dinge begegnen, wenn ihr angefeindet werdet, wenn ihr leiden müsst als Christen. Nicht Wohlstandsevangelium, nicht Wohlfühlevangelium. Das ist nicht, was Petrus sagt. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Fremdelt nicht damit. Rechnet damit. Stellt euch darauf ein. Und macht euch auch klar, dass es eine Probe ist, dass es eine Prüfung ist. Denn es kommt darauf an und entscheidend darauf an. Ich finde, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Ob und wie wir uns in den Schwierigkeiten bewähren als Christen. Es geht nicht ums Beginnen, es geht ums Vollenden. Es geht ums Durchhalten. Es geht darum, ans Ziel zu kommen, nicht zu starten. Und dann aufzugeben zwischendrin. Ist das Wort Jesu bei uns auf guten Boden gefallen? Oder verdorrt dieses kleine, armselige, oberflächliche Pflänzchen des Glaubens, wenn die Hitze kommt, wenn die Pflanze nicht genügend Tiefgang hat, wenn die Wurzeln nicht tief genug reichen, so wie bei dem Baum, von dem wir gehört haben. Wenn wir nicht gegründet sind im Glauben und im Wort Gottes und auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander. Und ich glaube, das ist eine zentrale Botschaft der verfolgten Christen, die ja weltweit bedrückt und bedrängt werden für uns. Stellt euch ein auf die Feuersglut, stellt euch ein auf Verfolgung auch im Westen. Ein Leiter von unserer Organisation von Open Doors hat uns das auch persönlich gesagt. Er denkt, die entscheidenden Dinge in den nächsten kommenden Jahren und vielleicht Jahrzehnten, wie es weltweit mit der Christenheit, dem Christentum, den Kirchen weitergeht, das wird sich in Europa und Nordamerika abspielen. Da ist immer noch das kulturelle Zentrum. Von da werden immer noch die meisten Missionare ausgeschickt. Da sind immer noch die meisten, ja, großen Kirchen zu Hause. Wie geht's da weiter? Und die Angriffe nehmen zu, das ist klar beobachtbar. Die Schwierigkeiten nehmen zu, die Ablehnung und der Hass. Passen wir auf, dass wir nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Seien wir bereit, den Preis zu zahlen. Letztlich den Preis, den Jesus auch bezahlt hat. Wenn wir ein Kreuz um den Hals hängen haben, wenn wir ein Kreuz hier haben, dann erinnert uns das auch daran. Das war der Preis, den Jesus gezahlt hat. Und es kann auch der Preis sein, den wir zu bezahlen haben als Nachfolger des Gekreuzigten. Ich weiß, das ist eine echt harte Botschaft, aber und ich weiß auch nicht, wie ich selber reagieren werde und würde, aber ich wünsche mir, dass wir uns dann gegenseitig anspornen können und sagen, halt durch und verleugne deinen Herrn nicht. Und letztlich ist es nur, so schlimm und schrecklich das ist, aber letztlich ist es nur dieses Leben, das wir verlieren und nicht das Ewige und nicht das mit dem Herrn und nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die bleibt, die hält durch und wir bekommen das neue Leben, wir bekommen den neuen Körper, wir bekommen die Herrlichkeit, die Jesus jetzt hat, in der er jetzt lebt, die wir auch haben werden mit ihm und genießen werden, eine Ewigkeit lang, nicht nur einige Jahre lang. Freut euch, sagt er dann, eben nicht nur rechnet damit, nicht nur stellt euch darauf ein und wundert euch nicht, sondern freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. Das fand ich auch spannend an diesem Vers, an diesem Text. Da steht nicht nur, dass wir mit Jesus leiden sollen, dass wir uns freuen, dass, weil wir mit Jesus leiden. Das ist zu schwach formuliert, sondern da steht, freut euch, dass ihr an den Leiden Christi teilhabt. Koinonia, Gemeinschaft, Teilhabe. Das ist wie eine Tischgemeinschaft. Wenn man eine Mahlzeit miteinander isst und teilt, vom gleichen Brot isst, vom gleichen Krug trinkt, hat man Mahlgemeinschaft, Anteil am gleichen Mahl. Und wenn wir als Christen leiden und in der Nachfolge Jesu leiden, sitzen wir mit ihm im selben Boot. Dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus in seinem Leiden. Dann ist das sein Leiden selber, das wir miterleben. Dann teilen wir das gleiche harte Brot mit ihm, teilen unser Schicksal mit ihm. Haben wir Leidensgemeinschaft mit unserem Herrn. Das ist Leben und Nachfolge im Zeichen des Kreuzes. Und damit komme ich zum Schluss zurück an den Anfang, an die Geschichte mit dem Kaiser Konstantin. Seit damals gibt es das Zeichen des Kreuzes auf Schilden, auf Rittermänteln, Kreuzritter, auf Nationalflaggen, auf Waffen. Und heute noch auf den Panzern und Bombern der deutschen Bundeswehr. Da ist ein Kreuz drauf. Es ist ein Kriegszeichen, ein Siegeszeichen, ein Hoheitszeichen. Davon hören wir und lesen wir nichts bei Petrus, nichts bei Jesus, nichts im ganzen Neuen Testament. Dort ist das Kreuz noch das Zeichen des Leidens. Aber in gewisser Weise ist es doch auch ein Siegeszeichen, ein paradoxes Siegeszeichen gegen unser natürliches Empfinden. Denn der Sieg, für den dieses Kreuz steht, auch hier das Kreuz steht, dieser Sieg ist ein verborgener Sieg. Es ist ein Sieg durch Leid, ein Sieg durch die scheinbare Niederlage, durch Schwachheit, durch Opfer, durch das Erleiden von Gewalt, nicht durch das Ausüben von Gewalt, so wie es damals das Heer des Konstantin gemacht hat. Das ist der Weg Jesu. Und es ist der Weg der Nachfolger Jesu. Nicht der Weg des Konstantin. Vielleicht hat er sogar das in abergläubischer Manier gemacht, dass er dieses Zeichen da auf die Schilde gemalt hat. Die haben damals gemeint, das verleiht besondere Kraft und vielleicht besonderen Siegeswillen, Durchhaltevermögen. In diesem Zeichen wurde Konstantin zum Alleinherrscher in Rom, mit all den Folgen, die das bis heute gehabt hat. Aber wir müssen aufpassen, wir als Nachfolger, die im Zeichen des Kreuzes leben. Macht, Einfluss und Anerkennung sind verführerisch. Es ist schön und gut, keine oder wenig Anfeindung zu erleben, kaum Ablehnung, keine Verfolgung. Danken wir dem Herrn dafür. Aber lassen wir uns von diesen positiven Erfahrungen auch nicht täuschen und nicht einlullen. Das Feuer der Anfeindung, sagt Petrus, ist normal. Prüfungen kommen in unserem Leben. Seien wir vorbereitet. Seien wir realistisch. Aber seien wir auch froh und zuversichtlich. Denn der Text schließt mit diesen Worten. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Amen.